Also, du kennst doch sicher diese komprimierten ZIP-Dateien, oder?
Ja, absolut.
Du lädst ja irgendwas runter und das ist echt nur so ein winziges, völlig unscheinbares Icon auf deinem Desktop.
Nimmt kaum Speicherplatz weg.
Genau. Aber in dem Moment, wo du da einen Doppelklick drauf machst und das Ding entpackst, da explodiert es förmlich.
Ja, plötzlich ist der ganze Bildschirm voll.
Richtig. Plötzlich hast du hunderte von Ordnern, gigantische Datenmengen, hochkomplexe Baupläne für ein ganzes System auf dem Schreibtisch. Und genau das machen wir heute.
Schön gesagt.
Ja, danke. Und zwar machen wir das heute mit einem Text, der auf den allerersten Blick aussieht wie, naja, wie so eine kleine Sammlung von antiken landwirtschaftlichen Bauernregeln.
Wobei man da direkt mal sagen muss, also wer bei dem Stichwort landwirtschaftliche Geschichten aus der Antike jetzt an so eine angestaubte Sonntagsschullektion denkt, der liegt völlig falsch.
Oh ja, absolut.
Wir entpacken hier nämlich gleich etwas, das extrem brisant ist.
Genau. Wir machen heute nämlich einen Deep Dive in das 13. Kapitel im Matthäusevangelium. Das ist dieser super berühmte Abschnitt mit den Gleichnissen.
Die Gleichnisse Jesu, ja.
Genau. Also ein Typ sät Getreide, irgendwo wächst dann Unkraut, jemand findet einen Schatz im Acker. Klingt im ersten Moment total harmlos.
Ist es aber nicht.
Überhaupt nicht. Denn wenn wir diese ZIP-Datei heute entpacken, und zwar durch die Linse moderner Soziologie und Philosophie, speziell durch die Ideen von Jürgen Habermas, dann finden wir da plötzlich einen hochkomplexen Bauplan.
Einen extrem relevanten Bauplan, ja.
Ein Bauplan dafür, wie wir eigentlich mit moralischen Konflikten umgehen, mit toxischen Systemen und halt auch mit der Frage von Macht in unserer völlig chaotischen modernen Welt.
Und das Paradoxe, das uns heute antreiben wird, also was die ganze Sache so spannend macht, ist genau diese Reibung, weißt du?
Wie meinst du das?
Naja, wie kann es sein, dass ein uralter, zutiefst religiöser Text eigentlich das perfekte Handbuch für unsere moderne, ja doch sehr säkulare Zivilgesellschaft liefert?
Ah, okay, ja.
Der Philosoph Jürgen Habermas nennt das die Übersetzung von religiöser Sprache in öffentliche Vernunft.
Okay, öffentliche Vernunft.
Genau. Die große Frage ist also, wie nehmen wir diese alten Bilder und ziehen da quasi die universelle Ethik heraus, ohne den Text dabei komplett seiner eigentlichen Kraft zu berauben?
Wahnsinnig spannend. Dann lass uns doch direkt mal den allerersten Ordner einpacken.
Sehr gern.
Wir starten auf dem absoluten Boden der Tatsachen. Der Text beginnt mit dem Gleichnis vom Sämann. Da wirft also jemand Saatgut aus. Ein Teil davon fällt auf den harten Weg. Und die Vögel fressen es sofort auf.
Genau.
Ein anderer Teil fällt auf felsigen Grund, keimt zwar extrem schnell, aber verbrennt dann in der prallen Sonne, weil einfach die Wurzeln fehlen.
Und ein dritter Teil erstickt dann unter den Dornen.
Richtig. Und nur ein absoluter Bruchteil landet auf fruchtbarem Boden und bringt am Ende Ertrag. Also, das ist so unfassbar nüchtern, das tut ja fast schon weh, wenn man das so liest.
Ja. Es ist eine extrem schonungslose anthropologische Bestandsaufnahme. Der Text räumt da sofort, also direkt am Anfang, mit dieser naiven Illusion auf, dass eine gute Idee automatisch gewinnt, nur weil sie halt gut ist.
Ah, krass. Ja, heute in Diskussionen ständig.
Absolut. Aufnahmefähigkeit, kognitive Geduld und überhaupt Beharrlichkeit, diese Dinge sind in jeder Gesellschaft völlig ungleich verteilt.
Also das ist quasi der harte Realitätscheck direkt zu
Ja.
Beginn.
Genau, ein Reality-Check.
Aber die eigentliche Provokation, die kommt ja direkt danach. Und zwar dieses Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen.
Ja, das ist heftig.
Also jemand pflanzt ein schönes Weizenfeld.
Und nachts schleicht sich da ein Feind ein und sät Unkraut direkt dazwischen.
Heimlich, ja?
Genau. Als dann beides anfängt zu wachsen, sehen die Arbeiter plötzlich das Unkraut und sagen sofort zum Chef: Hey, sollen wir das sofort ausreißen?
Und was sagt der Chef?
Der Chef sagt einfach: Nein.
Er sagt, wenn ihr das Unkraut ausreißt, dann reißt ihr den ganzen guten Weizen mit aus. Lasst einfach beides zusammen wachsen bis zur Ernte und erst dann wird getrennt.
Ja.
Und ganz ehrlich, wenn ich das höre, also da sträubt sich bei mir wirklich alles.
Warum? Also was ist da dein allererster Impuls, wenn du das hörst?
Naja, stell dir das doch mal in der Praxis vor. Also jetzt nicht auf so einem alten Feld, sondern sagen wir mal in einem Unternehmen oder einer sozialen Bewegung.
Okay.
Wenn ich da in meinem Team einen absolut toxischen Manager habe, also quasi das Unkraut, der die ganzen Leute kaputt macht,
Ein Klassiker.
dann ist mein Instinkt doch nicht, ach komm, lass den mal in Ruhe weiterwachsen, wir schauen dann mal in 10 Jahren, was so passiert.
Nein, natürlich nicht.
Mein Instinkt ist, raus damit. Und zwar sofort, rigoros und inklusive aller Wurzeln.
Ja.
Alles andere ist doch eigentlich einfach nur Feigheit vor der Konfliktlösung, oder nicht? Also zerstören wir nicht das ganze System, wenn wir toxische Elemente oder falsche Ideen einfach so wuchern lassen?
Also dein Instinkt ist da total verständlich. Es ist der klassische Ruf nach sogenannter reinigender Gewalt, wie es in der Philosophie oft genannt wird.
Reinigende Gewalt, okay.
Genau, wir haben immer diesen Drang, wir wollen das System sofort säubern. Alles Schlechte muss sofort weg.
Ja, das fühlt sich einfach richtig an.
Aber der Text hält hier mit einem ganz bestimmten Konzept radikal dagegen. Und zwar mit der institutionellen Zurückhaltung.
Mhm.
Und er tut das eben nicht aus Feigheit, wie du meintest, sondern aus einem extrem tiefen Verständnis für komplexe Systeme.
Das musst du mir jetzt ein bisschen genauer erklären. Also wie kann es gut für ein System sein, etwas offensichtlich Schädliches einfach zu ignorieren?
Der Text sagt ja gar nicht ignorieren. Das ist wichtig.
Okay.
Er warnt lediglich davor, dass wir die Komplexität der Wurzeln total unterschätzen. In sozialen Wirklichkeiten sind gut und böse, produktiv und destruktiv oft so unfassbar eng miteinander verflochten.
Ah.
Du kannst das eine oft gar nicht vernichten, ohne das andere massiv zu beschädigen.
Verstehe.
Denk mal an historische oder politische Säuberungswellen. Dieser krasse moralische Perfektionismus, der dann sagt, wir müssen unsere Gesellschaft oder unsere Organisation jetzt sofort von allen falschen Ideen reinigen. Wohin führt das historisch betrachtet?
Meistens direkt in einen Überwachungsstaat.
Ja.
Oder in völlig absurde Paranoia, weil irgendwann einfach jeder verdächtig ist, Unkraut zu sein.
Exakt. Es führt fast immer in den Totalitarismus oder zerreißt eine Gemeinschaft völlig. Das Gleichnis lehrt uns hier eine fundamentale Skepsis gegenüber unserem eigenen Urteilsvermögen.
Aha.
Weißt du in der Hitze des Gefechts denn wirklich immer mit absoluter 100%iger Sicherheit, wer oder was genau das Unkraut ist?
Wahrscheinlich nicht, nein.
Die Arbeiter im Text, die glauben es zu wissen. Die sind sich sicher. Aber der Herr sagt, ihr irrt euch. Wenn ihr jetzt anfangt, blind im Feld zu wüten, macht ihr euren eigenen Weizen kaputt.
Wow. Das heißt also, der Drang nach sofortiger moralischer Reinheit ist am Ende gefährlicher als die eigentliche Verunreinigung selbst.
Das ist genau der Punkt. Vorschnelle Trennung ist brandgefährlich. Und das bedeutet für uns alle eine enorme Zumutung.
Inwiefern?
Wir müssen lernen, Ambivalenz auszuhalten. Wir müssen akzeptieren, dass wir in einer unvollkommenen, gemischten Welt leben und arbeiten.
Ohne ständig den Drang zu haben, alles chirurgisch bereinigen zu müssen.
Ganz genau.
Okay, Moment, aber da drängt sich mir direkt die nächste Frage auf. Wenn wir jetzt die Füße stillhalten sollen und das Böse nicht einfach gewaltsam ausreißen dürfen, wie kann dann das Gute überhaupt jemals gewinnen?
Das ist die entscheidende Frage.
Weil ich meine, wir sind doch heutzutage darauf konditioniert, dass Macht laut ist.
Mhm. Dominanz.
Wer die lauteste Stimme auf Social Media hat, wer die Konkurrenz aggressiv verdrängt, wer die Institutionen dominiert, der setzt sich halt durch.
Ja.
Wie soll denn dieses Reich der Himmel, von dem der Text da ständig spricht, jemals Realität werden, wenn es sich nicht aktiv und lautstark durchsetzt?
Tja, und genau hier kippt der Text unsere komplette moderne Definition von Macht einfach völlig auf den Kopf.
Okay.
Die Bilder, die jetzt im 13. Kapitel folgen, beantworten exakt deine Frage. Er spricht da plötzlich von einem winzigen Senfkorn, das zu einem riesigen Baum heranwächst.
Mhm.
Oder er erzählt von einem kleinen Löffel Sauerteig, den eine Frau unter eine gewaltige Menge Mehl mischt.
Sauerteig? Also das ist doch buchstäblich einfach ein Pilz, der da im Dunkeln stumm vor sich hingärt.
Richtig.
Das ist ja nun wirklich das absolute Gegenteil von einem lauten Machtkampf.
Aber genau das ist Habermas' Theorie des sozialen Wandels im Kern.
Ah, okay, erklär mal.
Wenn wir das gesellschaftspolitisch übersetzen, sagt der Text uns, Gott, oder sagen wir die höchste Form des Guten, tritt hier eben gerade nicht als spektakulärer Diktator auf.
Mhm.
Echte, tiefe Transformation geschieht nicht durch einen lauten, sichtbaren Putsch. Ein Putsch ändert vielleicht von heute auf morgen die Gesetze im Land.
Aber er ändert nicht die Köpfe der Menschen.
Exakt. Er ändert nicht die Gesellschaft. Der Sauerteig hingegen, der durchdringt das Mehl leise auf völlig mikroskopischer Ebene und verändert am Ende unumkehrbar die chemische Struktur des Ganzen.
Wow.
Leise, diffus wirkende kulturelle Prozesse sind historisch gesehen immer nachhaltiger als so eine demonstrative Machteroberung.
Okay, ich verstehe das Bild. Also ein kultureller Wandel, der scheinbar aus dem absoluten Nichts kommt, aber in Wirklichkeit schon längst im Hintergrund die ganze Zeit gewirkt hat.
Genau das.
Aber ist das nicht auch so eine gefährliche Einladung zur Apathie?
Wie meinst du das?
Naja, wenn ich jetzt sage, ach, ich bin wie der Sauerteig, ich wirke ganz leise und völlig unsichtbar, dann ist das doch die perfekte Ausrede, um einfach auf dem Sofa sitzen zu bleiben und überhaupt nichts mehr zu tun.
Ein sehr guter Einwand. Und genau deshalb lässt der Text das auch gar nicht als Ausrede stehen.
Okay.
Direkt nach diesem Sauerteig-Gleichnis folgen nämlich die Gleichnisse vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle.
Ah, da war ja was. Also ein Kaufmann findet eine unfassbar wertvolle Perle, richtig?
Genau. Und was macht er dann?
Er geht los und er verkauft seinen kompletten Besitz. Also absolut alles, was er hat, gibt er weg, nur um diese eine Perle kaufen zu können.
Siehst du. Ist das Apathie?
Nein. Überhaupt nicht. Das ist eigentlich der absolute Gegenteil-Move. Das ist ein radikaler All-in-Move.
Richtig. Hier wird diese passive Geduld des Sauerteigs plötzlich mit einer extremen, aktiven Wertentscheidung gekoppelt.
Okay, krass.
Der Text sagt uns, ja, Wandel braucht zwar Zeit und Unsichtbarkeit, aber demokratische Ordnungen und eben auch du als Individuum brauchen substanzielle Wertbindungen.
Mhm.
Es ist eben nicht alles gleichrangig im Leben. Wenn du den wahren Wert von etwas erkannt hast, sei es Gerechtigkeit, Wahrheit oder eben diese metaphorische Perle, dann kannst du nicht einfach so gemütlich weiterleben wie bisher.
Das fordert also eine völlige, radikale Neuordnung der eigenen Prioritäten.
Ganz genau.
Das ist wirklich ein faszinierendes Spannungsfeld. Also einerseits diese krasse Geduld, nicht sofort jedes Unkraut ausreißen zu wollen und einfach diesem leisen Wandel zu vertrauen.
Mhm.
Und andererseits aber diese absolute Kompromisslosigkeit, wirklich alles für das aufzugeben, was wirklich zählt.
Besser kann man es nicht zusammenfassen.
Aber weißt du, das wirft für mich ein massives historisches Problem auf, wenn ich da mal drüber nachdenke.
Welches Problem?
Wenn dieser antike Text so intensiv von Unsichtbarkeit spricht, von Demut, von leisem Wandel und Toleranz gegenüber dem Unkraut.
Ja?
Wie um alles in der Welt ist denn dann daraus eine Religion entstanden, die über Jahrhunderte extrem laut, total starr, dogmatisch und inquisitorisch aufgetreten ist?
Ah, ich sehe, worauf du hinaus willst.
Also dieser zutiefst religiöse Text liefert uns ja quasi eigentlich die perfekte Munition für die schärfste Religionskritik. Er warnt doch vor exakt den Machtstrukturen, die ihn später selbst verwaltet haben, oder nicht?
Das ist wirklich die tragische Ironie der Geschichte. Absolut. Aber das zeigt eben auch die völlige Genialität dieses Textes.
Wie meinst du das?
Die Form der Gleichnisse selbst ist schon ein eingebauter Widerstand gegen diese spätere Bürokratisierung. Die Gelehrten sprechen hier von einer regelrechten Antibürokratie des Heiligen.
Antibürokratie des Heiligen, das musst du mir erklären. Also wie kann eine literarische Form eine Antibürokratie sein?
Denk mal an ein juristisches Gesetz oder an so ein typisches religiöses Dogma. Ein Dogma ist ja im Grunde einfach eine administrative Regel.
Mhm.
Du kannst sie auswendig lernen, auf einem Formular ein Kreuzchen machen und sagen, ey, ich habe zugestimmt, ich bin jetzt auf der sicheren Seite.
Genau, wie bei einem Schalterbeamten. Stempel drauf und fertig.
Exakt. Die Wahrheit wird dann plötzlich zum Eigentum einer Institution, die das Ganze verwaltet. Aber ein Gleichnis verweigert dir diesen Stempel.
Ah.
Zwingt dich immer selbst aktiv darüber nachzudenken.
Weil du es entschlüsseln musst.
Genau. Du musst schauen, wie es auf dein eigenes Leben zutrifft. Du musst dich selbst fragen, bin ich vielleicht dieser felsige Boden? Bin ich heute eventuell selbst das Unkraut?
Krass, ja.
Das erfordert etwas, das wir in der Philosophie epistemische Bescheidenheit nennen.
Okay, das heißt?
Also im Grunde eine grundlegende Bescheidenheit bezüglich unseres eigenen Wissens. Wir wissen eben nicht alles.
Also ist die Geschichte selbst eigentlich wie so ein trojanisches Pferd?
Schönes Bild.
Die religiösen Führer späterer Jahrhunderte haben diese Texte zwar gelesen und immer wieder gepredigt, aber die Texte selbst sind so kodiert, dass sie blinde Autorität eigentlich total untergraben.
Absolut.
Wahres Verständnis entsteht also nur in der aktiven, bescheidenen Auseinandersetzung und nicht einfach durch blinden Gehorsam gegenüber einer Organisation.
Genau. Der Text richtet sich massiv gegen den Missbrauch von Macht im Namen des Guten. Die Leute, die am allerlautesten schreien, wir müssen die Organisation jetzt reinigen, die haben diese epistemische Bescheidenheit einfach völlig verloren.
Wow. Okay, wir haben jetzt wirklich unglaublich starke, universelle Konzepte aus diesem Kapitel gezogen.
Oh ja.
Also systemische Geduld, dann den Wert dieses unsichtbaren Wandels, diese radikale Wertpriorisierung und eben diesen Widerstand gegen starre Dogmen.
Mhm.
Und das bringt mich jetzt wieder zurück zu unserem Philosophen Jürgen Habermas.
Ja, die Übersetzung.
Genau, sein Konzept war ja die Übersetzung in diese öffentliche Vernunft. Und da lass uns mal ganz praktisch werden.
Gerne.
Wenn wir das alles so wunderbar übersetzen können, können wir da nicht einfach den nächsten logischen Schritt gehen?
Der da wäre?
Wir nehmen Matthäus 13, wir streichen das Wort Gott komplett raus, löschen alles Religiöse und veröffentlichen das Ganze einfach als modernes, säkulares Managementbuch für den Aufbau einer Zivilgesellschaft.
Oh.
Machen wir aus so einem radikalen, antiken Text dann nicht einfach einen völlig handsamen, liberalen TED-Talk über Ethik?
Und genau das ist die große Gefahr. Und interessanterweise warnt Habermas selbst, obwohl er ja ein durch und durch säkularer Philosoph ist, massiv davor.
Ernsthaft? Warum das denn?
Er sagt, ja, wir müssen religiöse Konzepte in eine Sprache übersetzen, die alle Bürger verstehen, völlig egal, ob sie glauben oder nicht. Hm. Das Konzept der Menschenwürde ist zum Beispiel die säkulare Übersetzung der Idee, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist.
Ja, okay.
Wir haben quasi die Ethik behalten und die Theologie weggelassen, damit alle in der Gesellschaft dem zustimmen können.
Aber das klingt doch nach einer absoluten Erfolgsgeschichte. Warum sollten wir dann nicht den Rest auch einfach weglassen?
Weil laut Habermas bei dieser Übersetzung oft ein sogenannter religiöser Überschuss übrig bleibt.
Ein religiöser Überschuss?
Ja, etwas, das sich eben nicht restlos säkularisieren lässt, ohne dass der Text seine eigentliche Sprengkraft und seine Seele verliert.
Was genau ist denn dieser Überschuss jetzt in unserem konkreten Fall? Was bleibt da unübersetzbar?
In Matthäus 13 ist das vor allem die sogenannte Eschatologie.
Das musst du mir jetzt aufdröseln. Eschatologie, was ist das genau?
Das ist die Lehre von den letzten Dingen, dem Ende der Zeit.
Ja.
Der Text spricht ja immer wieder von einem endgültigen Gericht, vom realen Wirken Gottes, davon, dass die Welt auf eine von Gott gesetzte Vollendung zugeht.
Okay.
Das Reich der Himmel ist für den Text eben nicht nur so ein nettes moralisches Lernprojekt der Menschen, sondern eine göttliche Realität.
Und was passiert, wenn wir das jetzt einfach rausschneiden, wenn wir sagen, das mit dem Weltende und mit Gott, das lassen wir mal schön weg, wir behalten nur die guten Moraltipps?
Dann kollabiert das ganze System in sich zusammen.
Wirklich?
Ja. Wenn du die Eschatologie entfernst, wird aus dieser radikalen Hoffnung plötzlich nur noch ein ganz lineares, rein menschliches Fortschrittsmodell.
Mhm.
Dann sagen wir einfach, wir Menschen entwickeln uns moralisch immer weiter und irgendwann erschaffen wir ganz alleine das perfekte Paradies auf Erden.
Aber warte mal, das ist doch genau das, was wir ständig versuchen. Wir versuchen doch durch Technologie, durch neue Gesetze, durch ständige Optimierung die perfekte Welt zu bauen.
Ja, natürlich. Und wenn das göttliche Gericht am Ende der Zeit gestrichen wird, wer übernimmt dann die Rolle des Richters in diesem Szenario?
Wir. Der Mensch.
Genau. Das göttliche Gericht wird dann durch menschliche Evaluierung ersetzt. Und das ist extrem gefährlich.
Warum?
Wenn der Mensch nämlich glaubt, er sei der finale Richter der Geschichte und er müsse jetzt unbedingt das Paradies auf Erden erzwingen, dann fängt er unweigerlich wieder an, das Unkraut auszuwickeln.
Oh.
Dann baut er Guillotinen, um die Feinde dieses Fortschritts endgültig zu beseitigen.
Krass. Das heißt, der unübersetzbare Rest des Textes behauptet hartnäckig, die letzte Wahrheit gründet in Gott, nicht im Menschen.
Exakt.
Der Mensch ist nicht der finale Richter. Und das ist ja dann eigentlich eine gigantische Entlastung für uns, oder? Es schützt uns förmlich davor, uns selbst zu Göttern aufzuschwingen.
Besser kann man es nicht sagen. Das meinte ich vorhin mit der epistemischen Bescheidenheit. Wir haben einfach nicht den allerletzten Durchblick.
Das ist ein unglaublicher Gedanke. Also wir behalten Gott im Text nicht, um uns irgendwie zu unterdrücken, sondern eigentlich als Schutzmechanismus. Ein Mechanismus, der uns davor bewahrt, uns gegenseitig als ultimative Richter zu vernichten.
Ganz genau so ist es.
Wahnsinn. Wenn der Text also in seinem tiefsten Kern so sperrig und fremd bleibt, wie können wir ihn dann überhaupt mit anderen, vielleicht nicht religiösen Denkschulen verbinden?
Mhm.
In unseren Quellen für diese Analyse taucht immer wieder der Begriff des diskursiven Synkretismus auf.
Ja, ein sperriges Wort.
Anderen Philosophien.
Oh ja, und zwar wirklich faszinierende Brücken. Wir müssen jetzt natürlich nicht alle aufzählen, aber lass uns mal eine besonders starke herausgreifen. Die antike griechische Philosophie und da speziell den Stoizismus.
Ah, die Stoiker. Da geht es ja extrem um die innere Haltung, richtig?
Genau.
Darum, dass man erkennt, was wirklich in unserer Macht liegt und was eben nicht.
Richtig.
Und wie man die Dinge im Leben bewertet. Erinnerst du dich noch an den Kaufmann mit der Perle vorhin? Der alles verkauft hat?
Ja, der All-In-Move.
Das ist eigentlich eine zutiefst stoische Bewegung. Ein Stoiker übt sich nämlich in der radikalen Umwertung der Güter.
Okay, er erkennt, dass sozialer Status, Reichtum oder die Meinung anderer Leute eigentlich völlig wertlos sind im Vergleich zur inneren Tugend, also der Perle. Der Kaufmann, der da alles loslässt, vollzieht im Grunde diese perfekte stoische Entanthaftung.
Verstehe. Es ist also wie so ein gigantischer intellektueller Knotenpunkt.
Ja.
Du hast da jüdische Wurzeln drin, du hast stoische Elemente der Enthandhaftung und du hast Grundlagen, die uns heute ganz konkret helfen, Inklusion und Menschenrechte zu verteidigen.
Weil wir uns eben weigern, das Unkraut gewaltsam auszuwickeln.
Genau, aber das Entscheidende ist eben, wir können diesen Knotenpunkt nicht einfach weichwaschen. Er muss uns weiterhin provozieren.
Richtig.
Wenn wir diesen Text lesen und am Ende entspannt denken, super, das bestätigt ja exakt mein modernes liberales Weltbild, dann haben wir ihn eigentlich falsch verstanden.
Er muss einfach eine gewisse Fremdheit behalten. Er fordert uns heraus, unsere eigenen Selbstverständlichkeiten kritisch in Frage zu stellen.
Wahnsinn. Lass uns all diese entpackten Dateien jetzt mal wieder zu einem Gesamtbild zusammenfügen.
Gerne.
Ganz am Ende von Matthäus 13 gibt es nämlich noch ein winziges allerletztes Bild. Es ist da die Rede von einem Schriftgelehrten.
Mhm.
Der Text vergleicht diesen Gelehrten mit einem Hausherrn, der aus seiner Schatzkammer Neues und Altes hervorholt.
Ja, ein sehr schönes Bild.
Und ehrlich gesagt fühlt sich das so an, als würde der Text uns hier oder eben unsere Analyse heute exakt beschreiben.
Wie meinst du das?
Naja, wir haben diese jahrtausende alten Bilder aus der Schatzkammer geholt und sie heute mit Habermas, mit Systemtheorie und mit unserer modernen Arbeitswelt verknüpft. Wir haben Altes und Neues verbunden.
Und genau das ist ja die große Aufgabe. Wir dürfen alte Überlieferungen nicht einfach als irrational wegwerfen, aber wir können sie eben auch nicht blind und unreflektiert nachplappern.
Mhm.
Wir müssen sie im Licht neuer Einsichten verantwortungsvoll auslegen. Und was haben wir heute gesehen? Wahres Wachstum ist oft völlig verborgen und unscheinbar.
Ja.
Der Drang, Gut und Böse in unserer unfassbar komplexen Welt vorschnell zu trennen, führt fast immer direkt in die Katastrophe. Und echte Werte erfordern es von uns, dass wir bereit sind, unsere Prioritäten radikal zu ändern, auch wenn es manchmal wehtut.
Absolut. Und bevor wir dich dir uns gerade zuhört, jetzt wieder in deinen Alltag entlassen, gibt es da noch ein allerletztes Gleichnis aus diesem Kapitel?
Das haben wir uns aufgespart.
Genau, wir haben es uns ganz bewusst für den Schluss aufgehoben. Es ist das Gleichnis vom Fischernetz.
Mhm.
Der Text sagt, das Reich der Himmel ist wie ein riesiges Netz, das einfach ins Meer geworfen wird. Und dieses Netz sammelt Fische aller Art.
Alle möglichen.
Gute Fische, völlig nutzlose Fische, vielleicht sogar giftige. Alles schwimmt absolut wild und chaotisch gemeinsam in diesem Netz herum.
Ja.
Und erst ganz am Ende der Zeit, wenn das Netz endgültig an den Strand gezogen wird, erst dann setzen sich die Fischer hin und fangen an zu sortieren.
Ja.
Und wirklich nicht eine einzige Sekunde vorher.
Das ist der Schlüssel.
Und hier ist der Gedanke für dich, zum Mitnehmen und zum darüber nachdenken heute.
Mhm.
Wenn wir akzeptieren, dass unsere Gesellschaft, unsere Geschichte und ganz ehrlich, auch dein direkter Alltag, genau wie dieses chaotische Netz ist.
Mhm.
Und wenn wir akzeptieren, dass wir eben nicht diejenigen sind, denen das finale Urteil, dieses endgültige Sortieren am Strand zusteht.
Ja.
Wie verändert diese radikale Zurückhaltung eigentlich die Art und Weise, wie du morgen früh dem Menschen begegnest, dessen Ansichten du absolut nicht ausstehen kannst?
Eine starke Frage.
Danke, dass du uns auf dieser tiefgreifenden Betrachtung begleitet hast. Bis zum nächsten Deep Dive.